Die aufgetauchten Videos aus der Schweiz machen einen wirklich sprachlos. Zu sehen ist auf den Fotos und auf den Videoaufnahmen, wie die Flaschen von Gästen sehr nah an die Decke gehalten werden. Die Staatsanwältin sagte, sofern diejenigen, die auf den Videoaufnahmen, auf den Fotos zu sehen sind, die die Flaschen an die Decke halten, identifiziert werden können, wird gegen sie ermittelt. Was wirklich fassungslos macht, ist das Verhalten der jungen Menschen, nachdem das Feuer sich entfacht hat. Statt, wie man vielleicht im ersten Moment glauben könnte, schreiend umherzulaufen, um Hilfe zu rufen, vielleicht, dass jemand einen Feuerlöscher holt oder bringt, kann ja sein, dass man manchmal in so einer Situation eine Entscheidung trifft, die vielleicht nicht rational ist, weil man gerne helfen möchte. Stattdessen stehen sie drumherum und filmen. Es sind auch nicht nur ein oder zwei, es sind deutlich mehr Personen, die drumherum stehen, die die Katastrophe, als sie sich anbahnt, filmen. Und ab diesem Zeitpunkt nimmt die Katastrophe dann ihren Lauf. 40 Tote, 119 Verletzte, 113 Personen insgesamt sind identifiziert. Mittlerweile geht man so weit, dass man anhand des Schmucks, den die Personen, die Verstorbenen getragen haben, mithilfe der Angehörigen die Personen versucht zu identifizieren. 80 der verletzten Personen befinden sich weiterhin in einem kritischen Zustand. 50 von ihnen werden in anderen europäischen Ländern behandelt. Insgesamt ist in der Bar Platz gewesen für etwa 300 Gäste. Wie viele sich aber genau zum Zeitpunkt der Katastrophe am Silvesterabend in der Bar aufgehalten haben, das weiß man nicht. Auch die Polizei hat mittlerweile die Aufnahmen gesichtet und man ist sich sicher. Die Generalstaatsanwältin des Kantons Wallis, Beatrice Filou, sagte bei einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag, alles deutet darauf hin, dass das Feuer durch die Feuerfontänen ausgelöst wurde, damit sind die Wunderkerzen gemeint, die haben die Decke in Brand gesteckt, von wo aus sich der Brand sehr schnell fortgesetzt hat. Dies hätten vorläufige Auswertungen der Videos und Aussagen von Augenzeugen ergeben. Weiter heißt es, es wird geprüft, ob eine strafrechtliche Verfolgung wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet wird, sagte die Generalstaatsanwältin. Diese Wunderkerzen kann man ganz normal im Supermarkt kaufen, darf man sie im geschlossenen Raum verwenden, man wird das untersuchen. Dann betont sie, und wenn diese Personen noch leben, wird gegen sie ermittelt. Im Fokus stehen außerdem der Schaumstoff an der Decke. Es wird darum gehen, ob er den Standards entspricht. Ich kann jetzt noch nicht sagen, ob er den Standards entspricht, so die Generalstaatsanwältin. Hier, das sind Aufnahmen, das sind Bilder aus Videos, aus Werbevideos, die die Bar selbst in den sozialen Medien veröffentlicht hat. Darauf eben zu sehen, wie Kellnerinnen verkleidet mit Helm und so weiter mit diesen Champagnerflaschen durch das Lokal gehen und diese Flaschen mit diesen Wunderkerzen, mit dieser Pyrotechnik darin gefährlich nah an die Decke halten, gefährlich nah an die Decke, wo dieser Polyurethan-Schaumstoff zu sehen ist. Andere werden es vielleicht unter Noppenschaum kennen, ja, oder diese Eierschal-Karton-Optik. Das ist ein verhältnismäßig sehr günstiges Mittel, um die Akustik in Räumen zu verbessern. Wer sich ein bisschen intensiver damit beschäftigt hat, weiß, dass es auf die Dicke des Materials ankommt. Das heißt, so eine sehr dünne, so eine Noppenschaummatte hat erstmal keinen besonders großen Effekt, einen tatsächlich echten Effekt, der auch qualitativ recht gut messbar ist, ist Basotec Schaum, ohne jetzt Werbung dafür machen zu wollen. Das sind dann solche Matten hier zum Beispiel und die kosten ein bisschen mehr als der Noppenschaumstoff, haben aber gleichzeitig den besseren Effekt, was die akustische Dämmung tatsächlich angeht oder dass sie den Schall in einem Raum schlucken können. Und sind nochmal schwerer entflammbar, als es dieser Polyurethan-Schaumstoff ist. Ich habe mich mal ein bisschen umgehört und im Internet auch umgesehen. Die allermeisten, die verkauft werden, haben ein Label, also in Deutschland zumindest, auf den gängigen Plattformen, auch die günstigen Anbieter bei Amazon, von diesem Noppenschaumstoff, dass er als schwer entflammbar nach einer DIN-Norm gilt. So, was heißt dann schwer entflammbar? Die gängigen Polyurethan-Schaumstoffe brennen ab einer Temperatur von etwa 180 bis 220 Grad, dass sich ein richtiges Feuer entwickelt. Das geht dann meist so bei 400 Grad los. Wenn wir uns dann eben diese Wunderkerzen anschauen, die mit Temperaturen von über 1000 Grad brennen. Ja, dann kann man eins und eins zusammenzählen, dass eine Wunderkerze in dieser Flasche sehr nah an die Decke gehalten, an diesen Schaumstoff, möglicherweise häufiger an diesem Abend sogar oder eben über einen längeren Zeitraum, dann dafür sorgen kann, dass dieser in Brand gerät. Experten sprechen im Rahmen dieser Katastrophe immer wieder vom sogenannten Flashover und die Bild-Zeitung hat sich mit einem Brandschutz-Sachverständigen unterhalten und der hat das Ganze einmal erklärt, was es damit auf sich hat.
Jetzt ist in den Medien und gestern auch in der Pressekonferenz das Phänomen des Flashovers bekannt geworden. Ja. Was ist das für ein Laien?
Also ein Flashover ist eigentlich nichts anderes wie eine Durchzündung aller Brandgase in einem Raum, eine schlagartige Durchzündung. Man kann sich das so vorstellen, klassischerweise, es fängt in irgendeiner Ecke des Raumes an zu brennen. Nehmen wir jetzt mal die Gardine durch einen Adventskranz oder was auch immer. Die Gardine brennt, strahlt natürlich zum einen Wärme ab, aber gibt natürlich auch Brandgase ab unter die Decke, also Rauch, der letztendlich auch wiederum brennbar ist grundsätzlich. Und der Rauch hat natürlich eine Temperatur. Das Feuer breitet sich dann die ersten Sekunden bis wenigen Minuten erstmal relativ lokal aus. Aber der Rauch, der unter der Decke entlang wabert, hat natürlich auch eine Temperatur von mehreren hundert Grad. Die Temperatur strahlt wiederum nach unten ab und erwärmt alle Gegenstände im Raum. Und zwar erwärmt diese so weit, dass sie auch anfangen, Gase zu erzeugen. Man kennt das von einem Holzkamin oder Lagerfeuer. Wenn man sich das Holz dann genauer anschaut, dann gast das ja auch aus. Das ist nichts anderes. Und ab einer, sag ich mal, gewissen Temperatur in Verbindung mit dem richtigen Sauerstoffverhältnis zündet das Ganze dann schlagartig durch.
Und was passiert dann?
Dann steht ja sprichwörtlich der ganze Raum in Flammen. Man spricht auch in dieser Phase, dass der Übergang von dem, sag ich mal, entwickelten Entstehungsbrand zum Vollbrand. Also Vollbrand heißt dann, wie der Name schon sagt, der ganze Raum steht dann wirklich in Flammen.
Von welchen Temperaturen sprechen wir denn da?
Also die Rauchgase, die haben so eine Temperatur, sagen wir so 400 bis 600 Grad. Das reicht aber schon, um beispielsweise Holz oder Kunststoffe letztendlich zum Ausgasen zu bringen und dann auch zum Entzünden. Wenn es zu der Durchzündung kommt, dann sind das durchaus Temperaturen von 800 und 1000 Grad oder auch noch mehr.
Das klingt nach einer ja doch schon vorgelegten Kettenreaktion.
Durchaus ist auch bei einem Brandereignis nicht unüblich. Normalerweise ist das eher ein Thema, mit dem sich die Feuerwehren beschäftigen, weil ein Flashover normalerweise so nach 5, 10, 12 Minuten auftreten kann. Vielleicht noch in Verbindung mit Sauerstoff. Das heißt, Feuerwehr kommt, öffnet die Tür, klassisch, es verwirbelt sich und es kommt dann zu einer Durchzündung. Also jeder Feuerwehrmann, jede Feuerwehrfrau hat Flashover-Training in der Grundausbildung mit dabei, in sogenannten Flashover-Übungscontainern für den, sagen wir mal, normalen Besucher einer Lokalität oder auch Bewohner einer Wohnung, eines Hauses, ist es eigentlich kein Problem, wenn man rechtzeitig die Gefahr erkennt und den Raum verlässt.
Das heißt, es kann auch sein, dass der Sauerstoff durch die Tür, die geöffnet wurde, reingekommen ist und die ganze Sache dann zum Durchzünden gebracht hat?
Durchaus auch eine Möglichkeit. Ne? Die ersten Leute verlassen dann natürlich die Lokalität, die Tür geht auf und somit kommt natürlich dann auch Sauerstoff in den Raum rein. Das Ganze vermischt sich, also das kann es begünstigen. Es haben ja auch Augenzeugen berichtet, dass ein Fenster eingeschlagen wurde, um sich da irgendwie zu retten. Auch das führt natürlich dazu, dass dann schlagartig wieder mehr Sauerstoff reinkommt, weil normalerweise so ein Flashover sich erstmal oder dieses Ausgasen von diesen Pyrolysegasen, also das findet meistens erstmal in einem geschlossenen Raum statt. Das heißt, Fenster und Türen üblicherweise zu und auch gut isoliert und dicht. Und wenn dann schlagartig Sauerstoff dazukommt, sich das Ganze verwirbelt und dann wird es natürlich schlagartig durchzünden.
Besteht da für die Personen, die dann in dem Raum sind, überhaupt eine Chance? Oder werde ich sofort von einem Feuerball erwischt? Ich bekomme keine Luft mehr, habe Rauchgase und die Temperatur ist einfach nicht mehr aushaltbar?
Ja, also normalerweise passiert das ja eher erstmal unterhalb der Decke. Sag mal, wenn man sich in Bodennähe aufhält, also kriechend auf dem Boden, wäre man erstmal grundsätzlich vor dem Feuer geschützt. Allerdings strahlt es natürlich enorme Wärme ab. Das heißt, die Rettungswege müssen frei sein, muss trotzdem schnell die Möglichkeit haben, rauszukommen. Das viel größere Problem ist ja aber, dass dieser Flashover ja nicht nach 10 Sekunden passiert, sondern erst nach, sag ich mal, vielleicht ein paar Minuten. Bis dahin sind normalerweise schon so viele Rauchgase, die sich in dem kompletten Raum verteilen, dass gar keine atembare Luft mehr da ist. Also selbst in Bodennähe vielleicht sogar schon keine atembare Luft mehr da ist. Also wenn man sich mal so ein Schaumstoff beispielsweise überlegt, 1 Kilogramm Schaumstoff, der Brandrauch, der da entsteht, reicht aus, um ein 3- bis 4-Zimmer-Wohnung komplett mit tödlichem Rauch zu füllen.
Nun gibt es unzählige Fragen, wie es dazu kommen konnte, was ist passiert, wie sah es aus mit den Brandschutzbestimmungen. Ja, in Deutschland weiß man, gibt es sehr strenge Vorschriften, gerade oder eben vor allem bei öffentlichen Gebäuden, aber selbst auch die Vorgaben, wenn man jetzt heutzutage neu bauen würde. Ja, da gibt es wirklich strenge Vorschriften und wie man jetzt auch an diesem Beispiel wieder gesehen hat, vollkommen zu Recht. In der Schweiz ist das ein wenig anders als in Deutschland. Da gibt es nicht für alles generell oder allgemeingültige Vorschriften, sondern die sind häufig eben objektbezogen. Im Fall dieser Bar in der Schweiz weiß man, dass vor etwa 10 Jahren, so 2015, 2016 rum, wurde die Bar von den Betreibern umgebaut und zwar in Eigenregie. Mittlerweile gibt es auch viele Aufnahmen, viele Fotos dieser Umbaumaßnahmen, die aufgetaucht sind, ursprünglich alles in den sozialen Medien von den Betreibern dokumentiert, die Kanäle ja wiederum unmittelbar nach der Katastrophe alle aus dem Netz genommen und die Inhalte im Prinzip gelöscht. Ein weiterer Punkt, der immer wieder angesprochen wird, sind die Notausgänge beziehungsweise der einzige Notausgang, den es gegeben haben soll. Und augenscheinlich, wenn man sich das anschaut, dann wirkt es doch, als sei das Ganze schon recht schmal. Nun gibt es, wie bereits erwähnt, die Bilder, die von der Baustelle aufgetaucht sind. Darauf wiederum zu sehen, dass die Treppe, die in den Keller hineinführt, deutlich verkleinert wurde. Und zwar sehen wir das hier links und rechts, schätzungsweise etwa so um ja, vielleicht 30 Zentimeter pro Seite, geht mal ein guter halber Meter weg, um eben Platz zu schaffen für die Belüftungsanlage. All das wird natürlich aktuell untersucht, aber dennoch muss man sich die Frage stellen, wer hier möglicherweise geschlampt oder versagt hat. Und wenn das Ganze von irgendwem so abgenommen wurde und die Betreiber, so wie sie es auch gesagt haben, den Großteil der Umbauten selbst gemacht haben, dann müssen sich im Nachhinein auch die zuständigen Behörden verantworten. Genau bei diesen Behörden hat der Spiegel einmal probiert nachzufragen. Der Spiegel stellte am Freitagmorgen schriftliche Fragen an die Gemeinde und an Ferro zur Art und Zahl der Prüfungen. Ferro, das ist der Gemeindepräsident. Er kommentierte die Anfrage mit den Worten: Wer sind Sie, so etwas zu verlangen? Ich habe den Anstand, Sie nicht so zu behandeln, wie Sie es verdienen und zwinge mich dazu, Sie darüber zu informieren, dass die Kantonspolizei für die Informationen der Presse zuständig ist. Eine Anfrage bei der Kantonspolizei blieb bislang unbeantwortet. Verantwortlich für die Einhaltung der Brandschutzvorschriften ist jedoch die Gemeinde und damit eben verantwortlich der Gemeindepräsident in der Schweiz. Und auch der Fokus schreibt dazu, Brandschutzexperten wie Peter Wilkinson warnen gegenüber der BBC vor den Risiken solcher Materialien. Gemeint sind diese Materialien, der Noppenschaum, der auch an den Wänden verwendet und dann mit Akustikdämmplatten verkleidet wurde. Gemeint ist dieser Noppenschaum, der, wie eben schon angesprochen, überall verbaut, auch in den Wänden und dann mit Holzpaneelen verkleidet wurde. Einmal entzündet, kann sich Polyurethan-Akustikschaum aufgrund seiner großen Oberfläche schnell ausbreiten und dichten, giftigen Rauch entwickeln. Neben der Materialwahl rückt die bauliche Gestaltung des Kellers in das Visier der Kritik, wie das Schweizer Medium Blick unter Berufung auf die Facebook-Bilder berichtet, die ich gerade eben gezeigt habe. Wurde die Treppe, die vom Untergeschoss ins Erdgeschoss führt, beim Umbau 2015 offenbar verschmälert. In der Katastrophennacht kam es genau hier zu einem verhängnisvollen Gedränge. Die Betreiber selbst haben sich zu den Kontrollen bisher nicht geäußert, aber Focus Online hat mit anderen Barbetreibern oder Besitzern aus dem Ort gesprochen und was die über die behördlichen Kontrollen zu berichtet haben, klingt überhaupt nicht gut. Da heißt es, 2 Kontrollen in 10 Jahren. Der Gastronom, der anonym bleiben möchte, betreibt seine Bar seit einem Jahrzehnt im Herzen von Crans-Montana. Seine Bilanz zum Brandschutz ist ernüchternd. Ich wurde in 10 Jahren genau 2-mal kontrolliert. Nach der Eröffnung kam jemand von der Gemeinde und sagte, was ich umbauen soll. Dann kam er nochmal, um die Umbauten zu kontrollieren. Das war's. In der Pressekonferenz wurde von 1- oder 2-jährigen Kontrollen, verpflichtenden Kontrollen der Gemeinde anscheinend gesprochen. Jetzt wird sich natürlich rausstellen, das Ganze, zumindest wird das in Deutschland so sein, wird ja irgendwo auch dokumentiert werden. Wenn das Ganze so regelmäßig und gewissenhaft kontrolliert wird, wie die Kindertagesstätten-Einrichtungen in den USA bei den Somalis, dann können wir sicher sein, dass wir hier keine Erkenntnisse davontragen werden. Immerhin kann in der Bar in der Schweiz niemand mehr einbrechen, um dann nachträglich irgendwelche Unterlagen zu stehlen. Vielleicht bricht aber jemand bei den Behörden ein in der Schweiz und diese Unterlagen verschwinden auch aus einem Safe. Weiter sagt er zu Focus Online, weil meine Tür nach innen aufgeht und ich nicht genügend Fluchtwege habe, darf ich nicht mehr als 60 Gäste im Innenbereich haben. Die von der Gemeinde sagten damals wörtlich, wenn ich dagegen verstoße, gibt es keine Strafen. Aber wenn etwas passiert, muss ich alleine die Konsequenzen tragen. Und weiter noch, dass in einem so hochpreisigen Skiort derart schlampige Brandschutzkontrollen herrschen, wundert ihn selbst. Nicht alles im Gebäude, in dem sich meine Bar befindet, entspricht dem Brandschutz, doch die Gemeinde interessiert sich wenig dafür. Diejenigen, die als allerletztes irgendetwas hätten tun können in der Situation, reagieren können, das waren die Gäste. Wären alle geschlossen nach oben gegangen und hätten vielleicht geordnet, kontrolliert die Räumlichkeiten verlassen und erst dann wäre die Tür aufgegangen, bis dann der Sauerstoff unten gewesen wäre. Möglicherweise, nein, ich möchte es so formulieren, ziemlich sicher hätten deutlich mehr Menschen die Katastrophe überleben können und wahrscheinlich hätte es auch deutlich weniger Verletzte gegeben. Was dazu letztlich war es eine lange Aneinanderreihung von verschiedenen Ereignissen in einem Zeitraum von etwa 10 Jahren seit den Umbaumaßnahmen, die dazu geführt haben, dass der Grundstein im Prinzip für diese Katastrophe gelegt wurde. Diejenigen, die am Ende als letztes katastrophale Fehlentscheidungen getroffen haben, das waren die Gäste, die lieber gefilmt haben, als den Keller, den Todeskeller in dem Lokal zu verlassen. Da kann man nur an die heimische Erziehung appellieren, vielleicht auch der örtlichen freiwilligen Feuerwehr irgendwie beitreten, die Kinder in der Jugendfeuerwehr sind da, glaube ich, auch ganz gut aufgehoben, damit man eben grundlegende Kenntnisse auch darüber entwickelt. Und wenn man dann irgendwann mal in einer Situation sein sollte, in der die Decke irgendwo anfängt zu brennen, ja, und das Ganze so vor sich hin schwelt und sich dabei auch noch Rauch entwickelt, dass man weiß, da handelt es sich um eine absolute Notfallsituation. Falls schon mal gemacht, schnappt man sich den nächstbesten Feuerlöscher oder alle verlassen zusammen den Raum. Der Fall in der Schweiz erinnert an eine Brandkatastrophe in den USA. Dort war es ein Nachtclub mit dem Namen The Station. Das Ganze passierte im Jahr 2003 in der Kleinstadt West Warwick, Rhode Island, an der Nordküste der USA. Bei einem Auftritt der angekündigten Band Great White verursachte dort die eingesetzte Pyrotechnik einen folgenschweren Brand. Und obwohl die Rettungskräfte innerhalb weniger Minuten den Nachtclub erreichten, kamen infolge des sich schnell ausbreitenden Feuers 100 Menschen ums Leben, 230 wurden bei dem Brand verletzt. Die Gäste sind übrigens damals davon ausgegangen, dass der Brand, der sich hinter der Bühne der Pyrotechnik entwickelt hatte, zur Show dazugehört und auch damals, vor über 20 Jahren, hat man die Situation nicht ernst genommen. Jetzt ist ganz lange nichts passiert in dieser Hinsicht, zumindest nichts, was ich persönlich mitbekommen habe. Aber auch hier sehen wir wieder Feuer, ja, wenn etwas in Brand steht, dann sollte man das Ganze ernst nehmen. Auf der Bühne bei der Pyrotechnik, da könnte ich es vielleicht am ehesten noch nachvollziehen, dass in einem Nachtclub plötzlich nicht mehr nur die Wunderkerzen an der Champagnerflasche brennen, sondern die ganze Decke, das Ganze zu filmen, drumherum zu stehen und sich anzuschauen, statt davon zu laufen, das Weite zu suchen. Das ist für mich nur schwer vorstellbar. Passiert ist es trotzdem so. 40 Tote, 119 Verletzte. Das ist die Bilanz nach dieser Silvesternacht in der Schweiz. Schreibt mir gerne eure Meinung, eure Gedanken dazu unten in die Kommentare. Alle Beiträge und so weiter sind selbstverständlich in der Infobox verlinkt. Falls ihr in Zukunft keine Beiträge verpassen möchtet, dann könnt ihr sehr gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr über neueste Beiträge benachrichtigt. Schaut auch gerne auf meinem News-Kanal vorbei. Dort gibt es jeden Tag 2, 3 verschiedene spannende Neuigkeiten zu hören. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.